Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der achten Staffel Mittwochs bei Goethe. Diese heißt Eine Liebesnacht mit Jesus. Und ich habe sie absichtlich so genannt, weil man sich vielleicht denken würde, das liegt so ganz weit weg, was soll das bitte sein? Tatsächlich aber gab es diese Beschreibungen von Liebesnächten mit Jesus und das sehen wir uns gleich genauer an. Wir starten diese Staffel mit dem Motiv der Lust. Lust ist etwas, das, besonders weibliche Lust, erst ein bisschen im 20. Jahrhundert ganz leicht aufkommt und besonders heute in unserer Zeit ein Thema ist, das auch politisch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Aber tatsächlich ist es natürlich nicht so gewesen, dass es keine Texte über weibliche Lust in ferneren Zeiten gibt. Man muss nur aktiv danach suchen. Und wenn man danach sucht, dann kommt man ins 13. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert lebte eine Frau namens Mechthild von Magdeburg. Die wird 1207 im Erzstift Magdeburg geboren und stirbt im Jahr 1282 im Kloster Helfter, ist also relativ alt geworden. Und sie ist eine der berühmtesten, wenn nicht sogar die berühmteste Mystikerin. Was Mystikerinnen sind, sehen wir uns gleich noch an. Zunächst einmal kurz über Mechthild. Wir wissen eigentlich nichts Biografisches über sie, außer das, was sie in ihrem Hauptwerk »Das fließende Licht der Gottheit«, das 7 Teile umfasst, selbst beschrieben hat. Mechthild lebt im 13. Jahrhundert und dieses Jahrhundert war von Reformen christlicher Klöster geprägt. Die ganze Reformbewegung startet ein Jahrhundert früher und zieht sich dann eigentlich bis ins 15. Jahrhundert hinauf. Wir sehen also, lange vor der Reformation haben schon aus dem katholischen Kreis einige Mönche und Nonnen gesagt, so geht es nicht weiter. Auch einige Priester, sie wollten eine Reform. Unter anderem haben auch sie schon die bessere Ausbildung Geistlicher verlangt, was später eine sehr zentrale Forderung Martin Luthers sein wird. Aber jetzt bleiben wir noch im 13. Jahrhundert. Mechthild ist eine Begine. Beginen sind ein Frauenorden, bei dem der Eid jedes Jahr von neuem abgelegt wird, also nicht für immer gültig ist. Es gibt nicht diese eine Profess, die man ablegt, wenn man in den Orden eintritt, sondern man kann diesen Eid jedes Jahr erneuern. Dadurch finden sich zum Beispiel viele Witwen in diesem Orden, aber sie sind auch ein bisschen loser organisiert als andere Frauenklöster. Wir sehen Mechthild, die vermutlich aus sehr gutem Hause kommt und früh lesen und schreiben gelernt hat, lebt auch schon da ein bisschen ein unangepasstes Leben im Mittelalter. Heute sagen sehr viele Leute, wenn etwas rückschrittlich ist oder unverständlich für sie, naja, das ist mittelalterlich. Da muss man sehr aufpassen, denn diese Epoche ist in vielerlei Hinsicht sehr fortschrittlich. Man muss in den historischen Quellen nur ein bisschen genauer danach suchen. Das hat auch mit der Quellenlage zu tun. Meistens wurden Briefe und Abschriften verschiedenster Art, Dokumente über den Adel untersucht von der Geschichtswissenschaft, aber immer mehr beginnt jetzt dieser Trend hin in der Geschichtswissenschaft zu den normalen Menschen, zu untersuchen, was haben normale Menschen für Dokumente aufgesetzt, wozu sind sie zum Notar gegangen und so weiter. Und da zeigt sich eigentlich ein ganz interessantes Bild, besonders an der Küste Kroatiens, wo die Quellenlage, abgesehen von Italien, in Europa die beste ist. Und dort zeigt sich, dass auch Frauen nach dem Tod des Mannes beispielsweise das Geschäft weiterführen konnten. Das war kein Problem. Auch Frauen waren nicht gesellschaftlich nicht akzeptiert oder so etwas. Man muss das ein bisschen trennen von den späteren Hexenverfolgungen, die zu dieser Zeit noch nicht stattgefunden haben. Das heißt also, Frauen leben tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Leben im Mittelalter. Sei das Mutterschaft, sei das im Kloster, wo sie trotz ihres geringen Radius die Möglichkeit hatten, jeden Tag warm zu essen, eine besondere Rolle in der Schwesternschaft einzunehmen, aber auch gebildet zu werden, lesen und schreiben zu lernen. Und natürlich war das für die Frauen dann auch so, dass die Gefahr der Geburt weggefallen ist, denn eine Geburt im Mittelalter, in jeder Zeit eigentlich vor dem Ende des 20. Jahrhunderts, ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Und natürlich hat man sich das erspart, wenn man Nonne im Kloster wurde. Das heißt also, diese Frauen waren häufig sehr gebildet, sind sehr viel gereist. Einige sind auch als Pilgerinnen nach Jerusalem gereist zum Beispiel. Auch darüber gibt es Aufzeichnungen und waren untereinander sehr gut vernetzt. Das heißt also, das ist ein Leben, das uns heute sehr unangepasst scheint und für die damalige Zeit auch irgendwie etwas Besonderes war. Aber jetzt sehen wir uns an, wer waren die Mystikerinnen eigentlich? Es waren Nonnen, die Visionen hatten, und zwar von Jesus Christus oder von Gott oder von der Gottesmutter Maria, und sie haben diese aufgeschrieben. Die christliche Mystik, das ist ein eigenes Genre in der Literaturwissenschaft, geht in der Theorie von Priestern und Mönchen aus. Also zum Beispiel Meister Eckhart hat sehr viel Theoretisches über die Mystik geschrieben, und in der Praxis geht dieses Genre aber von den Nonnen aus. Also die Visionen, die beschreiben nur die Frauen in dieser Zeit. Die Nonnen haben dabei in ihren Visionen Christus gesehen, der zu ihrem Geliebten wurde. Das ist eine Untergattung der Mystik, die nennt sich Brautmystik. Also dann ist Christus in ihren Visionen der Bräutigam und sie, oder besser gesagt ihre Seele, sind die Braut. Das sind also Erzählungen einer erotischen Begegnung, in der Christus und eine Nonne zusammenkommen. Damit, und das habe ich gerade schon erwähnt, das Geschehen aber abgeschwächt wird, wird immer von der Seele gesprochen. Also die Seele begegnet Christus und nicht der Körper. Das war auch deshalb so, weil der sterbliche Körper würde diese Begegnung mit Jesus, der ja den göttlichen Teil Gott Vaters in sich trägt, schlicht und ergreifend nicht aushalten und nicht verkraften. Die Nonne aber spürt Christus durch ihre Vision in sich. Das kann man jetzt sexuell interpretieren, aber natürlich auch in ihrem Herzen. Und das wird in dieser Form der Literatur nicht immer so genau voneinander unterschieden. Es ist also eine hocherotische Angelegenheit, mit der wir es hier zu tun haben. Fragt sich natürlich, haben das die Nonnen damals erfunden? Nein, natürlich nicht. Das Motiv zweier Liebende, die sich geheim begegnen, zum Beispiel in einer Höhle, ist sehr alt. Besonderen Aufschwung hat es aber durch die Liebeslyrik, die man im Mittelalter Minnesang nannte, erhalten. Der Mann und die Frau dürfen nicht zusammen sein, finden sich aber doch und genießen die Zeit zu zweit, fern aller Augen. Die sexuelle Vereinigung spielt dabei immer eine große Rolle. Mechthild und die anderen Mystikerinnen kamen meist aus gutem Hause und waren sehr gebildet. Bestimmt kannten sie die Minnelyrik und konnten die Motive so übernehmen. Natürlich war das nicht ungefährlich, die Visionen und darin mehr oder eher weniger versteckt die eigene Lust aufzuschreiben. Dies galt erstens für das Umfeld der katholischen Kirche, weil Nonnen und Mönche natürlich abstinent leben mussten, keine Liebesbeziehungen haben durften. Andererseits auch mussten sie als Frauen sehr aufpassen. Und deshalb wurden diese Mystikerinnen oft von ihren Beichtvätern beschützt, die dann, also wenn sie von einer solchen Vision berichteten, diese Nonnen, und diese aufschrieben, dann gab es meist den Beichtvater, der das Geschriebene so interpretierte, dass es nicht blasphemisch war, sondern der einen theoretischen, theologischen Untergrund angeführt hat, warum dieser Text etwas Göttliches in sich trägt und nicht als blasphemisch galt und dem zur Folge gehabt hätte, dass die Nonnen dann das Kloster hätten verlassen müssen. Die Texte der Mystik sind gehören zu den schönsten deutschsprachigen Texten überhaupt. Das Schöne an den Texten dieser Gattung ist die sehr individuelle Gotteserfahrung, die hier beschrieben wird. Die Nonne gibt sich Christus hin und beschreibt daher eine sehr tiefe religiöse, aber auch sehr lustvolle Erfahrung. Und diese Kombination ist natürlich sehr erstaunlich und kulminiert auch in diesem Jahrhundert. Der Trend zur Mystik ist aber auch bald wieder vorbei. Spätestens mit Beginn der Reformation gibt es keine Texte von Mystikerinnen mehr. Mechthild von Magdeburgs Werk heißt »Das fließende Licht der Gottheit«. Und zuerst stellt sich hier mal die Frage, warum es nicht »Das fließende Licht Gottes« heißt. Das hängt damit zusammen, dass das Suffix »heid«, also dieser letzte Teil des Wortes, immer auf einen aktiven, auch lebensspendenden Part verweist. Das Suffix »heid« kommt aus dem Mittelalter und meint jemanden oder etwas, das sehr aktiv teilhat oder sehr präsent ist. Gott ist also aktiv in der Welt zu finden und hat die Welt auch kreiert. Und daher ist eine Gottheit jemand, der etwas schafft, jemand, der etwas tut. Sehr wichtig in ihrem Werk ist aber auch das Wort fließend. Auch das kommt im Titel schon vor, aber immer wieder an verschiedenen Stellen in diesen 7 Büchern. Und es ist so wichtig, weil es bedeutet, dass alles in der Welt im Fluss ist. Diesen Gedankengang kennen wir heute aus fernöstlichen Religionen. Aber natürlich kennt auch das Christentum diese Ansicht, dass alles miteinander verbunden ist und alles ineinander fließt. Mechthild drückt damit aus, dass es immer Bewegung gibt und Bewegung ist Leben. Das ist das Allerwichtigste. Also das ist eine Gattung, die sehr intuitiv und sehr individuell ist und das macht sie so wunderschön. Denn dadurch haben wir hier auch Wortschöpfungen in diesen Texten, die es sonst nicht gibt. Also heute wissen wir teilweise gar nicht mehr so genau, was ein Wort bedeutet, aber auch für das Mittelalter sind ganz, ganz interessante neue Wortschöpfungen dabei. Das heißt also, Mechthild drückt aus, alles ist in Bewegung und dieses Fließen ist auch immer mit der Seele verbunden. Es ist nicht nur in sich oder auf dieser Welt in Bewegung, sondern immer wieder ist die Seele oder das Innere oder das Herz auch hin zu Gott unterwegs. Mechthild beschreibt also in ihren Visionen, in dem Werk, dass ihre Seele sich zu Jesus aufgemacht hat. Ihn trifft sie in einer Höhle, wo die beiden die Brautnacht vollziehen sollen. Jesus Christus wird so zum Bräutigam, also zum Liebhaber ihrer Seele. Und ja, sie beschreibt hier nicht weniger als einen Orgasmus, mehrmals sogar. Erst schämt die Seele sich außerdem, sich zu entkleiden, aber Jesus nimmt ihr die Angst, indem er ihr versichert: Ich kenne dich doch schon, in und auswendig. Und damit erreichen die beiden einen Grad von Intimität, die über die körperliche Vereinigung hinausgeht und auch auf eine tiefe Verbundenheit verweist. Wie klingt das nun alles? Tja, ungefähr so. Er durchküsst sie mit seinem göttlichen Munde. Wohl dir, ja mehr als wohl, ob der überherrlichen Stunde. Er liebt sie mit aller Macht auf dem Lager der Minne, und sie kommt in die höchste Wonne, und in das innigste Weh wird sie seiner recht inne. Wir sehen, es ist gereimt. Das Reimschema ist AA, BCDB, falls das jemanden interessiert. Wir sehen also Jesus, der ihre Seele durchküsst, also nicht einfach nur küsst, sondern bis ins Innerste vordringt. Da ist auch wieder, ja, körperlich gemeint, aber vor allem ist auch hier das Herz gemeint. Und sie wiederum ist erfüllt von seiner Liebe und kommt in die höchste Wonne und in das innigste Weh. Die höchste Wonne, der Orgasmus, der gleichzeitig aber auch das innigste Weh ist. Und das kommt uns bekannt vor, denn als wir über die Literatur der Jahrhundertwende gesprochen haben, da habe ich euch bereits erzählt, das besonders in dieser Zeit Sex und Tod immer nah beisammen liegen. So ist es auch hier. Das höchste Gefühl ist auch gleichzeitig das schmerzhafteste. Wir sehen also, die Beschreibung von weiblicher Lust gibt es bereits im Mittelalter und das in seiner buntesten Form. Natürlich ist sie keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Nächstes Mal reisen wir in der Zeit ein Stück weit voraus, denn auch Johann Wolfgang von Goethe hat sich mit weiblicher Lust beschäftigt oder zumindest aus Sicht des Charakters und die endet für den involvierten Herrn leider nicht so positiv. Aber das sehen wir uns in 2 Wochen an. Bis dahin, tschüss und servus.
Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.